ist es Sünde?
Ja, also.
In unserem Podcast geht es heute um etwas, das viele als Guilty Pleasure bezeichnen würden. Guilty Pleasure übersetzt also etwa schuldhaftes Vergnügen. Also eine Sache, die wir zu unserem Vergnügen, unserer Unterhaltung tun, bei der wir aber eigentlich wissen, so richtig gut ist das nicht, sei es jetzt für uns selbst oder die Gesellschaft, in der wir leben, dass wir uns eben diesem Vergnügen hingeben. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, würde ich deshalb gerne von euch beiden wissen, was ist denn euer Guilty Pleasure? Urs und Alex, was ist euer Guilty Pleasure? Was tut ihr gerne, aber wobei habt ihr doch ein bisschen schlechtes Gewissen, weil es scheiße ist, aus welchem Grund auch immer?
Ach ja, Fleisch essen, ne?
Mhm.
Auf jeden Fall. Mhm. Fleisch essen, vor allem, weil ich schon mal es geschafft habe, Vegetarier zu sein und dann rückfällig geworden bin. Darüber kann mich jeden Tag ärgern.
Viele Streamingdienste abonniert zu haben.
Viel zu viele, meinst du? Dass du durch die Kataloge gar nicht mehr durchkommst?
Ja.
Und du, Christoph?
Boah, ich tue das jetzt nicht exzessiv, aber nach der Definition ist ja auch Autofahren, das nicht nötig wäre, ein Guilty Pleasure, einfach weil man gerne unterwegs ist mit dem Auto. Also trifft bei mir jetzt nicht hundertprozentig zu, aber wenn ich jetzt so ganz viele Ausflugsfahrten machen würde mit dem Auto, das wäre ja auch eigentlich so ein Guilty Pleasure.
Naja, und Social Media, ne?
Also auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Damit sind wir auch ein bisschen näher bei dem Thema, denn bei Guilty Pleasure werden auch oft so Sachen genannt, die vielleicht jetzt nicht die intellektuellste Art der Unterhaltung darstellen, aber die man aus irgendeinem kruden Gefühl doch gerne guckt. Denn für viele, wie eingangs schon gesagt, ist dies hier ein Guilty Pleasure. Das ist unsere Frage.
Ist es Sünde, Reality-TV zu gucken?
Ja, unter Reality-TV könnten wir eigentlich so drei Kategorien fassen. Das sind einmal die ganzen Casting-Shows. Welche fallen euch da spontan ein?
Germany's Next Topmodel.
Ja.
Deutschland sucht den Superstar.
Zum Beispiel. Dann die unfassbar vielen Dating-Formate. Hm. Was fällt euch da ein?
Keine Ahnung. Love Island.
Sehr gut.
Hier Adam trifft Eva oder
ja,
so.
Sehr gut. Und dann noch die dritte Kategorie. Wir müssen unter schwierigen Bedingungen zusammenleben und vielleicht sogar irgendwelche ekligen Prüfungen machen.
Ach so, Dschungelcamp.
Ganz genau, davon wahrscheinlich der bekannteste Vertreter. Da gibt es auch gewisse Überschneidungen zwischen den Dating-Formaten und diesen Prüfungsformaten. Ja,
und Big Brother, ne, ist schon noch was Eigenes. Ne?
Ganz
also,
genau.
Gibt's das noch?
Ja.
Ich würde heute die Casting-Shows eher ein bisschen rausnehmen, weil ich finde, das ist nochmal manchmal ein besonders speziell perfides Vorgehen in diesen Sendungen und uns mehr auf die anderen Sachen konzentrieren, also die Dating-Formate und diese Dschungelcamp-artigen Formate. Ja, wir kommen erstmal zum Bekenntnis. Guckt ihr sowas?
Nee, ich guck das nicht. Ich finde das komplett bescheuert.
Urs?
Manchmal nachts auf der App um 12:30. Irritiert.
Mein Gott, dann ruf doch an demnächst.
Um 12:30 kann man bei dir doch nicht anrufen.
Doch, kannst du. Ich leg dann zwar auf.
Aber du bist seit 20.30 Uhr im Schlafanzug und dann um 21 Uhr eingeschlafen.
Das stimmt leider.
Aber dann wieder wach.
Dann kann ich besser warten bis 5 Uhr, wenn du aufstehst, um irgendwelche Kinder zu beschimpfen, die zur Grundschule müssen.
Urs, kannst du bitte mal, weil es einfach so lustig ist, wenn du es erklären musst, das Konzept der Sendung doch Naked Attraction uns einmal vor Ohren führen.
Ich weiß nicht, ob wir das machen können, weil Alex wird vom Glauben abfallen.
Nee, mach mal, los.
Ne, bitte.
Also, Naked Attraction ist so, da stehen 4 beleuchtete oder 5 beleuchtete Glaskästen in einem Halbkreis. Eine sehr nette, meine ich wirklich sehr nette junge Frau moderiert den ganzen Kram. Und dann kommt ist das dann ein Kandidat, eine Kandidatin? Und dann wird uns folgendermaßen verkauft, nämlich es sei viel direkter als die anderen. Man würde sofort zur Sache kommen und deswegen sei es viel ehrlicher. Die Leute in diesem Kasten sind nackt Und dann wird, weil das ja ein Glaskasten ist, also so mit Milchglas, werden die unteren Schubladen, manchmal die oberen, also Türen geöffnet. Und dann kann man zum Beispiel einmal an diesen Schränken rangehen und man sieht nur die primären Geschlechtsmerkmale.
Also, ja, Moment, und auch die Knie und Füße.
Auch die Knie und Füße und das, was direkt dann im Äquatorbereich, mhm, im Äquatorbereich des Menschen angesiedelt ist.
Erwartet
und
bis dann, 1 Uhr dann.
Und dann gehen, die da dran vorbei und sagen, ach ja, guck mal hier, schöner Penis, ja, finde ich gar nicht so schön. Und dann nur halten die sich dann über die einzelnen Geschlechter und denken, hier, ah, ist schön geformt. Ja, hätte ich mir anders rasiert gewünscht. So, diese Sachen.
Ja.
Die Frau oder der Mann sortiert einen Lucky Dye nach dem anderen aus.
Hast du Lucky Dye gesagt?
Also ja. Ja, von mir aus. Sortiert einen nach dem anderen aus.
Wenn die Sendung Lucky Dye heißen würde, würde ich sie auch schauen.
Genau. Also sortiert einen nach
so
dem anderen.
So hätte sie früher im ZDF geheißen.
Die Lucky Dyes. Der sortiert hier einen nach dem anderen aus, bis dann nur einer, es kann nur einen geben, also bis nur einer übrig bleibt, mhm, der dann da nackt steht. Und ich denke tatsächlich so Sachen, die wahrscheinlich meine Oma auch gedacht hätte, es muss doch kalt sein, der verkühlt sich ja, ne? Steht dann da im Studio. Egal. Und dann geht diese Person weg, damit es fair ist, zieht sich auch aus, kommt nackt zurück, dann stehen sich beide nackt voneinander und verabreden sich nackt zu einem Date. Und alleine, wenn ich da stehe und denke, und jetzt essen wir gleich zusammen eine schöne Pizza, da wäre, tut mir leid, würde ich schreiend weglaufen. Warum? Weil ich prüde bin.
Ja, ich wollte gerade sagen,
gut,
lieber Urs, das ist, du bist prüde, aber freiheitsliebend. Deshalb ist das natürlich völlig okay, dass es diese Sendung gibt,
ja,
oder doch nicht?
Nein, darf ich bisher, wenn dazu keiner gezwungen wird unter Waffengewalt und so weiter, dann ist daran aus dem freiheitlichen Gedanken auf jeden Fall kein Problem.
Ich habe vor ein paar Wochen, ich glaube, im Bayerischen Rundfunk so eine Dokumentation gesehen. Da stellte eine Journalistin einen Selbstversuch auf mit der Überschrift »Eine Woche nackt sein«.
Mhm.
So. Weil sie hatte, also war ganz ernst gemeint, sie hatte eben gelesen von einem amerikanischen Professor, also die Selbstannahme und Akzeptanz des eigenen Körpers würde erhöht werden, wenn man viel häufiger nackt gesehen werden würde oder eben auch sich selber nackt sieht. Das, und das Ergebnis war natürlich, ne, erst war das ganz merkwürdig und komisch und schambehaftet. Und sie hat dann, in München war das, in München auch Orte aufgesucht, so FKK-Zonen, wo das eben auch völlig erlaubt war, nackt zu sein. Und natürlich schämte sie sich zunächst und so, stellte aber im Laufe dieser Woche fest, ja, also man gewöhnt sich doch relativ schnell daran. Und irgendwann, wenn man unter Nackten ist, hat man auch gar nicht mehr das Bedürfnis, irgendwie die Geschlechtsteile zu verdecken, oder dieses Schamgefühl war gar nicht mehr so stark.
Ja, aber der Unterschied hier ist doch der.
Ja, völlig klar, zu diesem Reality-Format.
Genau,
ja.
Also genau, und darum geht es ja. Ne, dass ja hier die Menschen erstmal in Teilen so, ne? Also, jetzt haben wir hier den Bereich, wie gefällt dir der denn? Wie gefallen dir die Beine denn? Aha, so. Mhm. Wie gefallen dir denn die Geschlechtsorgane? Aha, so. Wie ist denn der Oberkörper? Dann bei Frauen geht es natürlich um Oberweite. Also zum Beispiel gab einmal eine dieser Kandidatinnen zurück und dann gefiel offensichtlich der Moderatorin die Brüste dieser Frauen, fasste die an und sagte, sind die echt? Und jetzt hättet ihr Christoph sehen müssen, der, als ich dachte, und fasste die an, kurz so zurückschreckte, weil genau das ist die Reaktion. Wenn man einfach einem fremden Menschen da so hinpackt, muss ich sagen, und die sagte, so ganz mechanisch interessiert, ach, sind die echt? Nee, nicht echt. Ach,
so eine Art Fleischbeschau.
Ja, genau, die sind aber schön geworden, ne? Ist ja sehr natürlich, könnte man denken und so, ne? Und dann so, aha, wow.
Interessant ist, dass wir über Reality TV sprechen, so nennt sich dieses Genre inzwischen. Du hast gerade aber von einer Dokumentation erzählt, die im
Reportage,
Bayerischen
Rundfunk.
Ja, genau. Das sollte ja eigentlich das Reality TV sein, also das, was eben nicht fiktional ist, sondern irgendwie was über die Wirklichkeit erzählt. In den meisten Reality-Formaten wird uns ja äußerst wenig über die Realität erzählt, sondern das sind irgendwelche geskripteten Geschichten, gerade wenn es um diese Dating-Shows geht.
Ne, es ist nicht nur geskriptet, sondern es sind Dinge, wo ich behaupten würde, das passiert im echten Leben nicht. Es passiert wirklich, weil man hat es gefilmt, die Leute haben dazu ja gesagt, sei es im Dschungelcamp oder wo auch immer. Es passiert, was da passiert, aber es werden Situationen erschaffen, die möglichst radikal sind, die sich keiner angucken würden, wenn es wirklich Reality war. Ich glaube, so war ein Big Brother ganz am Anfang ein bisschen gedacht, weil es da ja dann gar nicht so radikal war, sondern die lebten da einfach, hatten
und
nicht
ich
viel
kann
zu
denen
tun.
Zugucken.
Und genau, die lebten da einfach, hatten nicht viel zu tun und so. Und dann haben die irgendwann auch gemerkt, hinterher, um irgendwie Quote machen zu können, muss schon noch ein bisschen was kommen.
Es muss knallen, es muss Stress geben.
Es muss knallen, wir müssen Leute aufeinander hetzen. Auch wenn wir da jetzt nicht sind, das ist das, was ich zum Beispiel Heidi Klum und Germany's Next Top Model vorwerfe, dass die trotz all ihrer Ankündigungen natürlich auch junge Frauen damals, aber auch jetzt ja Männer, ne, auswählen, von denen sie wissen, die haben Knallpotenzial. Mhm. Nicht, weil die am besten aussehen, am besten laufen, am besten performen, sondern weil man weiß, die werden in der Gruppe für Stress sorgen und für Unfrieden sorgen und das wird Quote bringen.
Also Alex, du hast keine von diesen Formaten gesehen, die ich aufgezählt habe, aber GNTM hast du ja schon mal gesehen, ne?
Mit dir zusammen.
Ja, das stimmt. Ja, wir haben...
Doch, weißt du noch, ja, wir haben uns immer verabredet mittwochsabend, ja, und haben Mettwurst gegessen.
Wir haben Mettwurst gegessen, während da die Mädels sich im Fernsehen runtergehungert haben.
Richtig, genau, weil du das wolltest. Ich war ja immer dagegen.
Du ja. Scheißheuchler. So viele Hahnhähne wie hier krähen in der Nachbarschaft, ne?
Das ist also hier auch ein Reality-Podcast, weil wir auch hier über Dinge sprechen, die es wirklich gibt, du aber die ganze Zeit rumlügst.
Was?
Ja, so sieht's aus. Wie stehst du denn moralisch zu diesen Formaten?
Also, ich habe das natürlich als Kloppenburger geschaut, weil ja das erste Topmodel aus Germany Lena Gerke war. Ach, ja, natürlich. Und dann war man natürlich interessiert und so weiter. Wie stehe ich heute dazu? Ich finde das höchst fragwürdig und kann mich da wirklich lange drüber echauffieren. Und wahrscheinlich ist es auch schon inflationär häufig zitiert worden, aber ihr kennt doch auch dieses großartige Zitat von Roger Willemsen, der sich vor etlichen Jahren über Heidi Klum und dieses Format beschwerte. Darf ich es zum
Gerne
Besten
noch
geben?
Gerne nochmal, bitte.
Ja. Roger Willemsen, Gott hab ihn selig, schrieb: Eine unschöne Frau mit laubgesägtem Gouvernantenprofil bringt kleine Mädchen zum Weinen, indem sie ihre orthodoxe, hochgerüstete Belanglosigkeit zum Maßstab humaner Seinserfüllung hochschwindelt, über Persönlichkeit redet, sich aber kaum mehr erinnern kann, was das ist, und sollte diese je zum Vorschein kommen, sie mit Rauswurf bestraft. Der Exzess der Nichtigkeit aber erreicht seinen Höhepunkt, wo Heidi Nationale mit Knallchargenpathos und einer Pause, in der man die Leere ihres Kopfes wabern hört, ihre gestrenge Entscheidung mitteilt und Wertes von unwertem Leben scheidet. Da möchte man dann elegant und stilsicher, wie der Dichter sagt, 6 Sorten Scheiße aus ihr rausprügeln, wenn es bloß nicht so frauenfeindlich wäre. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Ja. Wir haben dennoch noch ein bisschen Zeit auf der Uhr und ich würde euch gerne noch ein oder zwei Fragen stellen. Was könnt ihr denn aus christlicher Sicht darüber sagen?
Die Frage hier ist ja, also die wir so oft haben. Die Leute machen das freiwillig.
Es gibt den Vorwurf, dass so bei Formaten wie Schwiegertochter gesucht, Leute wirklich ausgenutzt wurden, ihnen entweder Sachen falsch vorgespiegelt wurden oder die, sagen wir es mal ganz vorsichtig, die extreme Naivität der Menschen ausgenutzt wurde, um sie da vor laufender Kamera vorzuführen.
Genau, von wegen Reality, da hat ja Böhmermann, meine ich, mal Jan Böhmermann
jemanden eingeschleust
und gesagt, der gesagt hat, hier könnt ihr mit mir so eine Reality-Sendung machen und die sagten, sie hätten da schon eine Wohnung gestaltet, so Messi-Assi-mäßig und die dachten, sie hätten es schon übertrieben und dann kam noch die Redaktion von, ich weiß nicht, einem Privatsender und hat dann noch mehr Scheiße dazugestellt, damit die Bude besonders katastrophal und kacke aussieht. Mhm. Ne? Also vor allem Reality. Ne? Mhm. Es ist natürlich nicht Reality, sondern sich über diese Leute lustig zu machen. Und das sind Formate, wo du den Eindruck hast, die Leute hier wissen nicht, worauf sie sich eingelassen haben und sind jetzt übervorteilt worden von diesen Leuten auf RTL. Man hört ja auch, da wurden dann auch geringste Mengen an Entschädigungen bezahlt.
Die Gagen sind absolut lächerlich.
Genau, für das vor allem, wenn man weiß, was die damit verdienen, so, ne, ist das absolut lächerlich. Also das ist für mich absolut indiskutabel und auch wenn die Leute wissen, was läuft da ab. Ich finde, es gab ja mal ganz, ganz am Anfang, da hieß es glaube ich noch nicht so, Sendungen, wo das so anfing, wo ich nicht so ein Riesenproblem hatte, nämlich mit den Fußbräuchs. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnert.
Eine ganz, ganz langjährige Sendung auf dem WDR, genau, wo eine Familie aus dem Rheinland begleitet wurde und tatsächlich der Junge war am Anfang, also der Sohn der Familie war ein Kind und das ging bis in dessen Erwachsenenalter.
Genau, und da war Fred Fußbräuch, der hat
kennst
so,
du nicht? Nein.
Ah, ja. Fred Fußbräuch, der hatte so, wie heißt es, so Mini-Pli.
Ganz genau.
Ne? So ein Mini-Pli hatte der und das waren so rheinische Sprachen auch immer so, ne? Also so rheinische Dings. Und da war aber, und das war eine völlig, ich glaube, das war wirklich echt, die haben die wirklich einfach gefilmt. Da war nichts inszeniert, sondern da haben die gefilmt, die Fußbräuche. Man sah dem Jungen beim Größerwerden zu, alle rauchten, das war auch, und der Junge fing dann auf, an, alle rauchten. Der war dann halt noch so ein kleiner Junge, dann ging der ins zum Bodybuilding und wurde dann so ein Kasten, ja, und so weiter. Und dann saßen die mal in einer Live-Sendung beim WDR in der Aktuellen Stunde, wurden interviewt mit Publikum und dann wurde ein Einspieler vorgespielt von den Fußbräuchs, wo die wieder irgendwas Lustiges machten und sich rheinisch einen reintaten und Sprüche machten. Und das ganze Publikum lachte und der Junge sagte zu seinem Vater, völlig konsterniert, völlig außer Welt gefallen, die lachen über uns.
Hm.
Das war, und lange Rede, aber da komme ich zu dem Punkt, selbst bei den Fußbräuchs, wo man das, glaube ich, sehr sauber und ehrlich gemacht hat, hat der nicht gewusst, worauf er sich einlässt. Ich finde, du musst eigentlich, wenn du ernst mit den Leuten umgehst, musst du völlig klar sagen, müsstest du denen völlig klar sagen, wenn du das machst, machen die Leute, gucken die Leute dir zu, nicht weil die was von dir lernen wollen, sondern die wollen über dich lachen und das nutzen wir aus. Das auch, wäre genau, ehrlich.
Das ist nämlich das Ding beim Reality-Format, was ich immer wieder höre, das gucken Leute, um sich besser zu fühlen, weil es immer einen gibt, der ist noch dümmer
scheinbar,
als man selbst.
Scheinbar dümmer als
man selbst. Und das ist ja interessant, was du sagst, Urs. Also selbst bei einem Format, wo man jetzt als Zuschauer, wir kennen die redaktionellen Hintergründe da nicht, das Gefühl hat, das ist schon fairer, das geht fairer mit denen um. Selbst da ist man nicht davor gefeit, irgendwie, dass das lächerlich wirkt und dass man irgendwie dann schlecht dadurch dasteht.
Ja, und du hast eben gefragt, was ist aus christlicher Sicht dazu zu sagen? Also, wir Menschen, wir brauchen ja, oder wir lieben es ja irgendwie, wenn wir uns mit anderen vergleichen können. Ja, und wenn wir feststellen...
Ich weiß nicht, ob wir das lieben, aber wir tun das ständig, ne? Ständig tun wir das.
Ja, und wenn wir sehen, hier, wie heißt denn dieses Format, diese superreiche Familie?
Die Geissens.
Die Geissens. Ja, also die leben ja irgendwie in einer Welt, die ja ist vielen anderen Menschen eben verschlossen. Mhm. Und dann ist es vielleicht nett beim Zusehen sich vorzustellen, ach Mensch, was würde ich denn mit diesen Möglichkeiten anstellen, wenn ich diese...
Genau. Wenn ich das Geld hätte, so würde ich mich nicht einrichten.
Da, ne, so oder worüber die sich aufregen, die könnten doch stattdessen das und das machen. Aber irgendwie ist es ja auch ein Vergleich oder so ein Gedankenexperiment, what if? Mhm. Und ob es ja ein superreiches Reality-Format ist oder eben eher bildungsferne Menschen dargestellt werden, völlig egal. Ich werde ja quasi immer weggelenkt von meiner eigenen Realität, von mir selbst. Und egal, was ich sehe nicht mich selber. Oder mir wird ein Ideal gezeigt, ein gestyltes Ideal, dem ich nacheifern soll. Das wird vielleicht nicht explizit so ausgedrückt, aber mir irgendwie suggeriert. Und dadurch entwickle ich wieder Gewissensbisse, weil ich denke, ja, dem Ideal entspreche ich aber nicht. Oder ich fühle mich sogar so gut und denke, ja, da kann ich aber ja auf jeden Fall mithalten. Aber es reicht irgendwie nie oder ich orientiere mich immer an Extremen. Und da würde ich sagen, ist die christliche Botschaft, hör doch auf, immer auf andere oder auf etwas anderes zu schauen. Konzentrier dich auf dich selber, denn du bist schon längst vor aller Leistung gut genug.
Absolut, und aber was ich nochmal zu den Geissens sagen wollte,
ja,
die Geissens sind, auch wenn die, ich glaube, wenn man stimmlich das sagt, würden die sich gerade, und wie die sich unterhalten, gar nicht groß von den Fußbräuchs unterscheiden, aber worin die sich unterscheiden, die Geissens sind Profis, das sind absolute Profis, die machen bestimmt, die sagen dann bestimmt zum Kamerateam und zum Redakteur, soll ich nochmal machen? Dann komme ich nochmal raus, ne? Dann mache ich soll ich nochmal einen Spruch mehr machen? Alles klar, mach ich nochmal einen Spruch mehr. Die Geissens wissen, ganz genau und zu 100%, worauf sich das einlassen und nutzen das für ihre Zwecke. Und das ist was ganz, ganz anderes. Ein weiteres Problem ist ja, und das ist wirklich so ein Grenzbereich, es gab ja mal, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, die Supernanny. Katharina Saalfrank. Also eine Frau, die ja auch ausgebildete Pädagogin, meine ich, Kindertherapeutin und so weiter war, die dann irgendwo in Familien gegangen sind und dann haben die ja mal ordentlich gefilmt, wie Kinder über Tische und Bänke gehen. Also wirklich komplett ausrasten.
Stimmt, ich habe im Grunde bei der Aufzählung der unterschiedlichen Subgenres dieses vielleicht noch vergessen, Leute, die irgendwie einem Beruf nachgehen und das wird dann im Fernsehen gezeigt, also Rach, der Restauranttester, der inzwischen schon verstorbene Peter Zwegert.
Schuldenberater. Ne?
Peter Zwegert ist tot?
Ja.
Glaube ja. Ja.
Oh,
ja.
Verdammt.
Ja, es tut mir leid, dass du es jetzt hier von uns erfahren musst, aber ja, Peter Zwegert ist tot.
Oh Gott, er raucht schon wieder. War ja immer das Schlimmste, wenn er rausging zum Rauchen, dann wusstest du, okay, der Laden ist nicht zu retten.
Also das ist ja auch eine Form von Reality.
Stimmt, das habe ich geguckt,
TV. Peter Zwegert. Ja. Ja. Und du wolltest aber was zur Supernanny
ja,
sagen.
Ja, genau, zur Supernanny sagen. Das, was die da vermittelte, ne, kann man sich, könnte man lange drüber reden, ob das gut war oder nicht gut war, inhaltlich. Ich bin Sozialpädagoge, deswegen kann ich das mal, glaube ich, schon ein bisschen beurteilen.
Ja und? Ja, das wollen wir jetzt wissen. War das eher also, gut oder eher schlecht?
Ich finde, die hat die Leute total überfordert. Die kam da ja immer an und sagte, so, jetzt haben wir hier einen 8-Punkte-Plan oder 12-Punkte-Plan, das setzen wir um, das bringen wir den Kindern, müsste man jetzt lange drüber reden, was daran problematisch ist. Und dann hatten die da so ein Riesenplakat an der Wand hängen, was die alles verändern sollten. Und die Leute hatten, wenn das denn stimmte, was wir da gesehen haben, riesige Probleme. Und denen so ein Hammerzettel aufzugeben, das sollen die alles ändern, das kann in so einer aufgeheizten Situation kann überhaupt nicht funktionieren. Totale Überforderung für Eltern wie Kind. Du kannst Sachen, wenn du sowas willst, musst du langsam anfangen in so einem Prozess, den hast du in so einer Sendung nicht, dann musst du sagen, wir machen jetzt erstmal Schritt Nummer 1.
Die Machart der Sendung war also der Quote verpflichtet und die bekam man dadurch, dass es knallt und man wollte den Leuten nicht helfen.
Genau, für den ich weiß nicht, ob man denen nicht helfen wollte, aber die wussten, wenn wir diese Sendung weitermachen wollen, guckt keiner zu. Ich schieb's jetzt erstmal auf die Zuschauer und die Zuschauerinnen. Die gleichen Inhalte könnte man in einer ganz klassischen Wissenssendung auf Bayern Alpha oder wie das heißt, könnte man da auch vermitteln.
Quarks,
ohne dass man Quarks WDR, ohne dass ein Kind über Tische und Bänke geht und irgendwelche Sachen kaputt schlägt und dass man das dann festhalten muss und schreien muss und dann muss man dem den und dann läuft das zu den Nachbarn. Habe ich auch mal so eine Szene gesehen, das Kind zerrt, ne? Die Mutter nimmt dem Kind den Laptop weg, bringt den zu den Nachbarn und schiebt das durch die Tür. Das Kind schreit und tobt und sagt, gib dem das nicht wieder, behalt die Tür, behalt das und so weiter. Und die Supernanny aus pädagogischer Neutralität steht daneben und sagt, ich gucke ja, ich bin nur in der Phase, wo ich nur zugucke. Ich schreite nicht ein. Ich gucke so, man braucht das Extreme, für dass die Leute dranbleiben. Dann mag sein, dass ein paar inhaltliche Sachen vermittelt wurden. Das will ich überhaupt nicht ausschließen. Aber die Sendung, die Quote, der Zuschauer, die Zuschauerin braucht, dass es zur Sache geht.
Es fehlt der Voyeurismus. Genau. Also würde es auf Bayern Alpha laufen, fehlt der Blick durch Schlüsselloch bei den anderen. Und das stimmt mal gut.
Genau, man könnte natürlich sagen, durch praktische Anschauung, damit die Leute sehen, worüber geredet wird, ist es auch besser verständlich. Das würden sicherlich auch einige Leute sagen. Nur gerade beim Kind, okay, die Eltern haben zugestimmt, aber diese Kinder haben vielleicht auch nicht gesagt, ich will das nicht, aber die werden ja irgendwann groß. Dann kann man sagen, okay, das guckt dann keiner mehr, das sieht dann keiner mehr. Trotzdem ist das irgendwo in der Welt, irgendwo in den Untiefen des Internets.
Also es geht bei diesen Formaten in welcher genauen Ausformung auch immer um Voyeurismus. Ja. Weil man sieht, da streiten sich welche, da knallt es, da sind Leute nackt, das kann ich sehen, es gibt Terror im Kinderzimmer und so weiter. Ich arbeite ja auch in den Medien und man kennt verschiedene Leute, die in verschiedenen Medienanstalten arbeiten und ich fand immer ganz, ganz spannend, dass die Menschen, die solche Formate dann redaktionell betreuen, ja, kenne ich so ein, zwei und man hört von anderen, die dann wieder andere kennen. Das sind natürlich auch alles kluge Leute, die vielleicht auch hätten in der Redaktion von Bayern Alpha landen können, die sind aber da gelandet. Und ich persönlich fand das immer ganz, ganz traurig, wenn die sich selbst einen in die Tasche lügen mussten, was denn da auch für einen Bildungsauftrag im Grunde hintersteckt. Also, dass man natürlich auch einen tollen Erziehungstipp mitbekommt, vielleicht für zu Hause oder tatsächlich bei Peter Zwegert lernt, wie man vielleicht aus den Schulden rauskommt und so weiter. Ich habe diese Gespräche immer als ganz, ganz traurig empfunden. Alex, was sagt denn die Bibel über Voyeurismus? Steht ja nichts drin von, du sollst nicht zugucken? Oder gibt es da, ich weiß, König David guckt sich hier die Frau beim Baden an. Ist das verboten?
Stimmt, stimmt.
Wie heißt sie? Ja. Bethesda?
Bathseba.
Bathseba.
Bathseba, ja. Bethesda ist der Spielhersteller, glaube ich. Aber, also Computerspiel.
Wie so oft, explizit steht da, glaube ich, nichts zum Thema Voyeurismus. Aber auch hier geht es wieder um die Selbstbestimmung. Ja? Wird das Recht auf Würde und Selbstbestimmung des anderen gewahrt? In diesem Fall, also beim Voyeurismus, nicht, weil die Person ist sich dessen nicht bewusst. Also wird es an der Stelle verurteilt.
Aber hier in diesen Formaten begeben sich ja Leute willentlich in eine voyeuristische Situation. Ne?
Jesus hat ja ständig Leute getroffen, die in beschissenen Situationen waren. Also Arme, Kranke, blind, taub. Hier der Typ, in dem, der die Geister in sich hatte und die Geister mussten dann aus dem raus und die gingen dann in die Schweine und so. Ne? Ja, ja, genau. Also auch so einer, das wäre ja Gold, ne? Reality Gold. Also irgendeiner, der besessen ist und dann so durch die durchdreht und so weiter. Also das lesen wir ja in der Bibel, ne? Diese Situation. Und Jesus hatte immer nur ein Ziel, dem zu helfen. Ne, den aus seiner Lage zu befreien und dem vor allem, da sind sie wieder, kannst du mir auch die Hupe vergeben, dem die Würde wiederzugeben. Ne, dem die Würde wiederzugeben. Darum ging es immer und nicht umgekehrt. Nicht umgekehrt. Aber es gibt eine Stelle, ich glaube, der Blinde von Bethsaida, da geht er auch immer hin und.
Meister Eder.
Beides falsch, ihr Trottel. Es handelt sich um den Blinden von Jericho. Er wird im Lukas- und Markus-Evangelium erwähnt. Der Blinde heißt Bartimäus.
Und da sagt er immer, dann kommt er immer, was willst du?
Und was willst du, dass ich dir tue?
Wer fragt das?
Jesus fragt das den. Und wenn der gesagt hätte, nee, ich will hier weiter sitzen bleiben in meinem Elend, dann wäre, zumindest in der Szene, wäre der gegangen. Und das ist immer das, was, also wäre Jesus gegangen und gesagt, dann bleib sitzen, dann lasse ich dich sitzen, wenn du es nicht anders willst.
Ja. Ihr habt vorhin von Würde gesprochen. Gucken wir doch mal auf ein anderes wichtiges Dokument. In unserer Verfassung steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Findet ihr, dass diese Formate gegen die Menschenwürde verstoßen?
Ja.
Wenn sie gescriptet sind und alle einverstanden sind und alle wissen, was los ist, nein. Und das andere auf jeden Fall ja.
Und wenn dann das aber geguckt wird von Menschen, die also nicht wissen, dass das gescriptet ist und das für die Realität halten, also gerade Jugendliche?
Ja, wie damals, wo ich habe ja gedacht, Wrestling ist echt und die hauen sich da wirklich aufs Maul.
Ja, also ich finde es schwierig, wenn Kinder mit einem Bild zum Beispiel wie beim Bachelor oder der Bachelorette aufwachsen und sehen, das wäre so die Art, wie man miteinander umgehen soll.
Ja, ich finde das schwierig. Mhm. Also aber auch moralisch verwerflich, ja. Mhm.
Ja. Ja, ist es tatsächlich. Aber es zeigt aber noch eine andere Verantwortung und die wird sich durch Social Media, hat sie sich so schon erweitert und wird sich noch weiter erweitern. Ich habe immer gesagt, bevor ich Kinder gekriegt habe, ich glaube, Medienerziehung wird einer der schwersten Punkte und der größten Herausforderungen sein. Und jetzt, wo wir in den sogenannten postfaktischen Zeiten leben, wo alle sagen, ja, brauchst du auch nicht mehr, das Ganze überprüfen mit den Quellen, ist doch alles Blödsinn. Warum muss man sich da so anstrengen? Ich glaube, das müssen wir denen allen unbedingt beibringen. Die Wahrheit ist immer viel komplexer. Vielleicht gibt es die Wahrheit so gar nicht, sondern es gibt eine unterschiedliche Sichtweise darauf. Und ihr seid verpflichtet, weil es keiner mehr für euch tut oder viel weniger als früher, zu überprüfen, was stimmt davon, was stimmt nicht davon. Und ihr müsst irgendwie versuchen, irgendwie, und das wird immer, immer schwieriger werden, auch mit KI, und zu unterscheiden, was ist denn davon wirklich Reality oder was ist nur sogenannte Reality, also ein Eigenname für ein Format. Ne, zum Beispiel wie früher Barbara Salisch, da wusste ich, Das sind keine echten Gerichtsverhandlungen, die irgendjemand zeigt, weil die nicht in 40 Minuten komplett so ein komplexes Ding durchhauen können in aller Regel. Obwohl Friedrich Merz war immer sehr stolz darauf, dass er, als er Richter war, Sachen in 20 Minuten verhandeln konnte. Das wird die wichtigste Erfahrung sein für die Leute, das wird eines der wichtigsten Lerneffekte sein für Jugendliche und Kinder, sowas unterscheiden zu können.
Wir sind am Ende unserer halben Stunde angekommen. Wir haben viel über Reality und Realität gesprochen und deshalb von mir an dieser Stelle ein ungewöhnlicher Podcast-Tipp. Sockenpuppen. Zoo ist ein öffentlich-rechtlich produzierter Podcast, in dem es um einen Angriff von Rechten auf die Wikipedia geht. Das ist schon ein bisschen her, das war so schon in den 2007 bis 2010, glaube ich, ungefähr. Und das ist erstmal total interessant zu hören, wie da versucht wurde, auf Artikel, also quasi auf die Realität einzuwirken. Und am Ende dieses Podcasts steht etwas ganz, ganz Trauriges, nämlich die Erkenntnis, dass die Zahl der Wikipedia-Autoren abnimmt. Stetig. Und dass sich am Ende in Diskussionen, also wer das nicht kennt, das ist total spannend, sich anzugucken, wie funktioniert die Wikipedia überhaupt und wie funktionieren da Diskussionen über Artikel. Dass bei solchen Artikeln am Ende der gewinnt, der die meiste Zeit investiert. Und das ist natürlich...
Und nicht wer die besten Argumente.
Nein, das ist in vielen Fällen dann eben der, der intensiver daran arbeitet. Oft ist es der Radikale. Der Radikalere. Deshalb ein großer Aufruf, sich mal die Wikipedia anzugucken und vielleicht zu überlegen, ob man Bock hat, da mitzuwirken, damit wir weiterhin etwas haben, was zumindest den Versuch unternimmt, eine objektive Wahrheit darzustellen. Wir kommen zur Abstimmung. Ist es Sünde, Reality-TV zu gucken, Urs?
Nein.
Alex?
Ja, entschieden ja.
Ich fürchte auch, ja, es hat gar nicht wildpastoral gehupt. Deshalb werden wir beim nächsten Mal hören, welches Wort ich im Podcast unterbringen muss.
Yay!
Bei diesem Thema.
Ist es Sünde, Leichen auszustellen?
Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Ist es Sünde?
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 Ja, also...
Ist es Sünde ist eine Produktion von Thiemann TV im Auftrag der Stabsabteilung Kommunikation des Bistums Osnabrück. Redaktion Urs von Wulfen, Sprecherin Manuela Reiser, Musik Johannes Kraas, Ton und Schnitt Johannes Kasser.